Schauen wir uns kurz mal an, wie sehr das Bild des Marktes aus dem Blickwinkel der Indizes ein völlig verzerrtes Bild darstellt im Vergleich zum tiefen Markt.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Wenn man nur die Indexe anschaut, Dow Jones, Nasdaq, DAX und so weiter, Standard & Poor's 500, dann hat man das Gefühl, dass im Grunde gar nichts so im Markt passiert ist oder passiert. Wenn wir aber tiefer hineinschauen, dann sehen wir, dass die Breite des Marktes schon länger in einem Bärenmarkt sich befindet. Wenn man das an den einzelnen Werten anschaut, nehmen wir jetzt den Standard & Poor's 500 her. Es sind ein Drittel der Aktien, die in diesem Index abgebildet werden, mittlerweile unter der sogenannten 200-Tages-Durchschnittslinie. Die 200-Tages-Durchschnittswerte bilden, wie der Name schon sagt, den Durchschnittskurs der letzten 200 Tage ab. Und wenn die aktuellen Kurse darunter sind, dann heißt es, dass diese Aktien in letzter Zeit deutlich nachgegeben haben. Schauen wir weiter zum Beispiel den Nasdaq an. Beim Nasdaq ist dieses Bild noch extremer. Dort sind mittlerweile 65% aller Aktien in diesem Index unter der 200-Tages-Durchschnittslinie. Und das ist deswegen wichtig, weil in so einer Phase passive Index aufgebaute ETFs zum Beispiel eine bessere Wertentwicklung zeigen als aktiv gemanagte Portfolios. Das Bild ist übrigens abnormal. Das haben wir nicht sehr oft, dass die Indizes sehr stabil sind und dahinter der breite Markt sehr untertaucht. Das hat auch ein bisschen was mit den Indexzusammenstellungen zu tun. In den Indizes sind sehr viele Großgewichte, Heavyweights. Und wenn die sich gut entwickeln, dann ziehen sie diesen Index nach oben. Wir haben darüber schon einige Mal gesprochen, hier in diesen Runden, dass zum Beispiel die großen Fang-Aktien, wenn wir nur die Top 5, 6 zusammenzählen, dann machen sie bis zu 27% des jeweiligen Index aus. Im Standard & Poor's 500 sind 500 andere Unternehmen auch. Wenn aber nur 5 schon 27% ausmachen, dann verzerrt sich dieses Bild. Dafür gibt es sogenannte Equal Weight, also gleichgewichtete Indizes. Und wenn man das wissen will, dann müsste man, wie es den Unternehmen in der Breite geht, dann muss man diese gleichgewichteten Indizes anschauen. Die aktuelle Situation führt zusätzlich noch zu einem perversen Bild, dass das Risiko im Index zusätzlich nochmal erhöht wird. Warum? Wenn man jetzt indexbasierte ETFs hernimmt und die haben Kapitalzufluss, dann müssen die im Hintergrund die Zusammenstellung des Indexes abbilden. Das bedeutet, die Schwergewichte ziehen den Index nach oben. Deswegen kommt Kapital und diese Summe geht zu einem Großteil wieder zu den Schwergewichten. Das heißt, Kapital zieht weiter Kapital an. Und wenn jemand die Risikobetrachtung im Portfolio nicht in Betracht zieht, sondern sagt, mir ist nur wichtig, was ist die Performance, dann müsste man sagen, dass passive indexbasierte ETFs ideal sind. 2022 waren sie das. Wenn man aber hergehen muss und risikobasiert die Portfoliozusammenstellung betrachten muss, dann kann man das nicht so nehmen. Warum? Weil solange Kurse nach oben gehen und nach oben gezogen und gepusht werden, hat man sehr oft das Gefühl als Kleinanleger, dass es keine Risiken gibt. Aber man muss da schon sehr genau hineinschauen und die Risiken sind sogar immer stärker und stärker, je dominierender eine Aktie oder irgendein Industriebereich wird. Und darauf schauen aktive Fondsmanager, speziell die, die risikobasiert die Portfoliozusammenstellungen machen müssen, fahren müssen, so kombinieren müssen, dass sie die Risiken runterfahren. Das, was 2022 uns weiter beschäftigen wird, und da schauen die meisten im Kapitalmarkt mittlerweile durch, das Jahr durch, die letzten 10 Tage könnten noch einmal von diesem Niveau eine sogenannte Weihnachtsrallye ergeben. Die Märkte haben in der Breite sehr stark korrigiert. Das, was im Moment positive Lichtblicke liefert, ist die aktuelle Mutation Omikron von Covid. Warum? Auch wenn wir jetzt hören, dass nach der Reihe Lockdowns kommen, die Zahlen, die wir derzeit sehen, zeigen, dass die aktuelle Covid-Variante, die aktuelle Mutation nicht so schwere Krankheitsverläufe verursacht wie zum Beispiel die Delta-Variante. Und aktuelle Zahlen, die jetzt aus Südafrika uns erreichen, zeigen, dass zwar die Ansteckungsrate ungefähr 4,5-mal so hoch ist wie bei der Delta-Variante, und die waren schon ansteckender als die vorherige, aber die Sterblichkeitsrate deutlich bis zu 25-fach niedriger als die frühere Varianten. Und das gibt zumindest die Hoffnung, dass, auch wenn jetzt regional, lokal ab und zu Einschränkungen notwendig sein werden, eine globale, auf Pandemie ausgerichtete Maßnahme nicht mehr notwendig sein wird. Und das ist natürlich eine Betrachtung jetzt nicht aus dem Blickwinkel eines Virologen, auch nicht aus dem Blickwinkel der Massenpsychologie, sondern rein nur aus dem Blickwinkel Kapitalmarkt. Welche Nachrichten sind für den Kapitalmarkt interessant und wie positioniert sich die Kapitalseite? Im Hintergrund ist es so, dass die Notenbanken, letzte Woche war ja die Woche der Notenbanken, hier Maßnahmen immer wieder setzen und neu nachjustieren. Wenn man es nur anschaut, die kleineren Notenbanken, Chile, Ungarn, Norwegen, Mexiko, Pakistan, die haben alle mit Zinshebungen versucht zu reagieren. Das sind die kleineren Devisen. Das ist ein bisschen im Vorlauf dazu, was dann die großen Notenbanken machen werden. Weil sobald die großen Notenbanken die Zinsen beginnen zu heben, erhöht sich der Druck auf die kleineren Emerging Markets. Die versuchen jetzt kurzfristig vorweg einmal ihre Position durch höhere Zinsen vielleicht ein wenig zu stärken, damit dann, wenn die großen Notenbanken die Zinshebung einleiten, der Druck von einem höheren Niveau aber trotzdem nicht so heftig sein wird. Das Interessante ist, dass die Rentenmärkte, die Anleihenmärkte, etwas ganz anderes einpreisen und zeigen, als wir letzte Woche von der amerikanischen Notenbank gehört haben. Die Fed hat ja gesagt, dass die Zinsen nächstes Jahr bis zu 3-mal gehoben werden. Das ist zumindest die Zielsetzung. Die Anleihenmärkte müssten, wenn sie damit einverstanden sind, sowohl bei den kurzfristigen Anleihenrenditen als bei den langfristigen Anleihenrenditen steigen. Die langfristigen Anleihenzinsen sind gestiegen, die kurzfristigen sind aber nach einem kurzen Anstieg letzte Woche wieder gefallen. Und das zeigt, dass die Rentenmärkte, die Anleihenmärkte, den Notenbankern nicht glauben, dass es tatsächlich 3 Zinshebungen geben wird. Warum? Naja, weil sie einerseits langsam das Gefühl bekommen, dass die Inflation nicht mit dieser Dynamik weiter steigt, sondern wir einen sogenannten Inflationspeak schon gesehen haben. Und alle Signale, die in den nächsten Wochen kommen werden, die zeigen, dass die, dass die Inflation spätestens am Ende des ersten Quartals 2022 nicht mehr so stark weiter ansteigt, dann werden diese Signale bullisch von den Kapitalanlagemärkten empfunden, weil sobald die Inflationsanstiege nicht mehr so hart sind, nicht so stark sind, reduziert sich dieser Druck auf die Notenbanker, sehr schnelle Zinsschritte setzen zu müssen. Das zweite ist, dass sehr viel Liquidität nächstes Jahr so oder so schon aus den Märkten rausgenommen wird. Die Fed nimmt 120 Milliarden pro Monat raus. Die EZB senkt von derzeit 60 Milliarden schrittweise über 20 im ersten Quartal, dann wieder 20 im zweiten Quartal, auf 20 Milliarden nur noch die monatlichen Käufe runter. Die Unternehmen investieren vorläufig noch nicht, wenn die Zinsen steigen, schon gar nicht. Und da wird sich eben die Frage stellen, woher kommt dieser wirtschaftliche Wachstum, der notwendig sein wird, um die Märkte weiterzutragen, wenn so viel Liquidität rausgenommen wird. Und auch Joe Bidens Infrastrukturprogramm ist in der ersten Hälfte, also die erste Hälfte des Programmes ist abgesegnet worden, aber die zweite Hälfte noch nicht. Und das wird auch sehr interessant sein, um hier zu beobachten, wie stark sind die Märkte, schaffen die das, dass sie das weiter so tragen können. Wenn wir das also anschauen, dann stellt sich die Frage, womit werden wir uns 2022 beschäftigen? Und die erste Geschichte, mit der wir uns weiter beschäftigen werden, ist die Frage, wie sehr überhitzt die Wirtschaft aus dieser Reopening-Phase mit viel Liquidität? Wie gelingt es den Notenbankern, Liquidität zurückzunehmen, aber nicht zu viel, um die Wirtschaft nicht abzuwürgen? Also das wird eine Geschichte sein, die wir auch hier immer wieder kommentieren werden. Aber das ist das, was die Kapitalanlagemärkte kurzfristig beschäftigt. Die zweite Sache, die damit im Zusammenhang steht, das ist die Frage Stagflation oder Inflation. Diese Übergangssituation wird uns weiter beschäftigen. Die Inflation, die sich aus dem Reopening, aus dem Öffnen der radikal gestoppten Wirtschaft sich ergibt. Die Lehre daraus ist ganz sicher, dass wir in der Form einen globalen Stopp, wenn es nur irgendwie geht, zukünftig verhindern werden, weil die Folgen davon erstens aus dem Stopp und dann diese Wiedereröffnung, die Folge daraus, was da passiert ist, zu brutal ist, aber das wird uns weiter beschäftigen, wie in dieser Übergangsphase die Notenbanker hoffentlich sensibel genug navigieren, damit wir nicht irgendwo in irgendeine Richtung rauskippen. Das dritte, was uns beschäftigen wird, wird sowas sein, ich nenne es mal wie Covid-Optimismus. Vor einiger Zeit, wie Omikron aufgetaucht ist, gab es relativ schnell von einem Top-Analysten, das ist der Kolanovic von Morgan Stanley, Morgan Stanley, und er, ein Quantstratege, der recht schnell die Meinung vertreten hat, dass die Omikron-Variante sowas wie ein letztes Aufbäumen von Virusseite ist und dass mit Omikron dieser Schritt aus der Pandemie heraus Richtung Endemie vollzogen sein wird und damit schwächt sich dieser Virus ab in seiner Wirkung und pendelt sich quasi aus auf die Ebene von einem, nennen wir es einmal so, von einer stärkeren Grippe. Wir sehen jetzt schon aus den Zahlen, dass Omikron zwar ansteckender ist, aber nicht mehr so schwer im Verlauf. Mit der Reopening-Story und mit dem Lockdown von 2020 haben wir noch eine weitere Wirkung in den Märkten. Das ist die Frage der Lohninflation. Wir haben eine sehr, sehr schnelle Transformation gesehen. Sehr viele Jobs, die verloren gegangen sind, weil die Firmen zugemacht haben, weil Arbeiter diese Bereiche verlassen haben. Die neu aufzufüllen ist ganz schwierig. Und hier schiebt einerseits die Technik nach, dort wo das möglich ist. Und auf der anderen Seite, wo das nicht möglich ist, dort haben wir eher das Problem, dass wir die Fragen stellen müssen, woher bekommen wir genügend Arbeitskräfte und zu welchem Preis? Weil auch wenn die Inflation nicht massiv nach oben geht, wenn wir nicht genügend Arbeitskräfte haben, dann entsteht hier Lohninflation. Und das ist eine Geschichte, die gar nicht so ungefährlich ist, weil diese Inflation, diese Lohninflation, die bleibt fix drin und heizt die Spirale, dass danach möglicherweise die Preise, also die Inflation weiter nach oben geht. Das muss man beobachten. Aber mit der Geschichte der Inflation beschäftigt sich auch der Kapitalmarkt aus dem Blickwinkel, wie schnell steigen die Zinsen. Und wenn die Zinsen beginnen, stärker und schneller zu steigen, dann wird eines sein, dass die Unternehmen, die auf Hoffnung, auf Zukunft, auf Kredit aufgebaut sind, dass diese Unternehmen mehr Schwierigkeiten bekommen haben, werden Kapital zu bekommen, und Unternehmen, die auf Value aufgebaut sind, diese Unternehmen werden sich leichter tun, sich selber zu finanzieren. Auch dort, die Werte werden stabiler sein. Also es wird aus heutiger Sicht, ist 2022 eindeutig mehr denn je ein Value-Jahr als ein Growth-Jahr. Die Growths werden zwar immer wieder aufatmen und werden immer wieder zeigen, dass sie da sind, wenn es heißt, dass die Zinsen noch nicht so schnell gehoben werden, wenn das zeitlich noch ein bisschen verzögert wird. Aber immer wenn konkrete Zinsschritte kommen werden, dann werden die Growth-Kategorien darunter leiden. Und wenn wir die Breite anschauen, da haben wir schon in dieser Woche darüber, also letzte Woche darüber gesprochen, wie viele Unternehmen gerade im Meme-Bereich darunter gelitten haben, dass die Geldpolitik sich verändert hat und wir dort Unternehmen haben, die, was weiß ich, 2020 in dieser abnormalen Lockdown-Phase und Wiedereröffnungsphase bis zu 400, 500, 700 Prozent Kurszuwächse gehabt haben. Das sind die Unternehmen, die die Verliererliste 2021 anführen mit Verlusten im Bereich 65, 70, 75 Prozent. Da gibt es also einige, die brutal auf die Finger bekommen haben. Und das werden wir 2022 wahrscheinlich in der Form weiterhin beobachten. Das Lieferkettenproblem wird noch eine Sache sein, die uns weiter beschäftigt, aber von einer anderen Seite. Wir werden immer mehr Unternehmen hören, die einfach die Zwischenhändler ausschalten. Und das ist sehr spannend, weil das, was jetzt groß in der Industrie passiert, dass die Zwischenhändler ausgeschaltet werden, das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren in der Finanzindustrie beobachten konnten, dass große Produktemittenten hergehen und über technische Oberflächen ohne Zwischenhändler, sprich ohne Berater, ohne Banken, ohne Vertriebe, die Endverbraucher erreichen und denen die Möglichkeit geben, direkt die Produkte zu kaufen. Und auch die Großproduzenten gehen her und sagen, wir schalten die Lieferanten, die Zwischenhändler aus, weil die sind eine Ursache dafür, dass die Lieferkettenprobleme weiter aufrecht sind. Es gibt viele Produzenten, auch hier aus Österreich, mit denen ich mich unterhalten habe, die sie gesagt haben, sie produzieren ganz normal, können aber nicht liefern, weil die Lager voll sind oder weil die Händler keine Lagerflächen bekommen, wo sie die Ware, die sie einkaufen, zwischenlagern könnten. Sie geben aber nicht mit der gleichen Geschwindigkeit die Ware vorne wieder raus, sondern sie blockieren teilweise, nützen die aktuelle Stimmungslage, die aktuelle globale Situation dafür, um Preise hochzufahren, aber die Warenumschlagsgeschwindigkeit ist nicht hoch genug und dafür werden die Händler als Schuldige entdeckt und es gibt immer mehr Produzenten, die sagen, okay, wir schalten die aus, wir gehen direkt zu den Endverbrauchern, sollen die Händler klagen, wir haben hier genug Beweise, diese Klage gewinnen wir. Es gibt also etliche Produzenten, die mittlerweile hergehen und sagen, wir schalten die aus, weil das ist künstlich herbeigeführt. Und das ist deswegen sehr interessant, weil wir sehen, und dann wird als nächstes sogar nach unten ein Druck kommen, weil die Lager sind jetzt voll. Wenn hier an den Händlern vorbei der Endkunde beliefert wird, gehen die Preise nach unten. Die Händler wollen natürlich die Ware auch loswerden. Das wird also den zusätzlichen Druck auf die Preise noch geben, weil sie dann Produkte verschleudern müssen. Das heißt, wir werden 2022 von dieser Seite, von der Lieferkettenproblematik her, eine ganz neue Situation sehen. Wird auch nicht ewig dauern, das wird auch wieder eine Übergangsphase sein. Aber es zeigt eines, dass der Kapitalmarkt und der freie Kapitalmarkt bestimmte Anomalien im Markt und Vorteile für manche Gruppen nicht ewig duldet und auch nicht ewig finanziert, sondern sofort neue Möglichkeiten, Umwege entstehen, wie man diese ausschalten kann und nicht ewig die Preise hochhalten kann. Das duldet der Markt nicht. Das waren so einige Punkte, die 2022 uns beschäftigen werden. Ich gehe nicht in weitere Punkte hinein, die hebe ich mir auf für die nächsten Tage. Ich hoffe, dass ich euch aber mit diesen Gedanken trotzdem in eine interessante Woche mit euch starte. Wünsche allen erfolgreiche Gespräche, Meetings, vorweihnachtliche Zeiten und wir hören uns in dieser Woche in einem nächsten Aus dem Kaffeesatz Podcast. Liebe Grüße.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.